Jobs weg, Werke zu. Bei Volkswagen droht jetzt ein massiver Kahlschlag. Doch könnte die Klimaideologie des Unternehmens ein Mitgrund sein? Und ist der Traditionsautobauer noch zu retten? Mehr dazu im heutigen Schwerpunkt des Tages. Welche Entscheidungen wurden noch knapp vor der Sommerpause durchgepeitscht? Und zwar national, wie auch im EU-Parlament? Und so heftig ist der NGO-Sumpf wirklich. Jetzt spricht der AfD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Mark bei Auf 1. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten Auf 1. Bevor wir zur dramatischen Lage von VW und damit unserem Schwerpunkt kommen, zunächst die wichtigsten Meldungen vom Freitag. Der regierende Bürgermeister Berlins zieht seine Spitzenkandidatur für die Wahl des Abgeordnetenhauses im September zurück. Am heutigen Freitag waren die Forderungen nach einem Rücktritt von Berlins regierendem Bürgermeister Kai Wegner lauter geworden. Bei einem Krisengipfel der Berliner CDU-Kreischefs ging es um die Tennis-Affäre Wegners beim großflächigen Stromausfall im Januar. Dabei hatte Berlins Bürgermeister die Bürger über seine Aktivitäten während des Blackouts getäuscht. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens sagt dazu:
Er hat offenbar nichts gemacht und er hat das Parlament, die Öffentlichkeit, seine eigene Verwaltung darüber belogen. Und er hat die Behauptung, dass er seit 8.08 Uhr telefoniert hätte, soweit ich das weiß, auch nicht von seiner Presseabteilung verbreiten lassen, sondern von einer Anwaltskanzlei mit dem Unterton: Wer was anderes berichtet, der wird von mir verklagt.
Das vollständige Gespräch zur kommenden Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin mit Martin Müller-Mertens finden Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Am Freitag hat der Bundestag das Gesundheitssparpaket beschlossen. Damit solle die Finanzlage der Krankenkassen stabilisiert und Zusatzbeiträge begrenzt werden. Die Opposition und Hausärzte warnen vor einer schlechteren Versorgung von Patienten. Weiter kritisieren sie überhastete Einschnitte und höhere Belastungen. Im Vorfeld hatte Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen für das umstrittene Sparpaket geworben. AfD, Grüne und Linke übten hingegen massive Kritik. VW steht vor einem historischen Kahlschlag. Deutschlands und Europas größter Automobilkonzern will in den kommenden Jahren massiv abbauen. Die Zeche zahlen vor allem die Beschäftigten. Am Donnerstag stellte der Aufsichtsrat seine Pläne vor. Vorgesehen sind der Abbau von bis zu 120.000 Arbeitsplätzen an 20 Standorten. Außerdem soll die Produktion von 12 auf 9 Millionen Fahrzeuge pro Jahr sinken. Die Modellpalette will Volkswagen um die Hälfte reduzieren. Besonders dramatisch ist die Lage in Deutschland. Gleich 4 Werke stehen vor dem Aus: Hannover, Emden, Zwickau und das Audi-Werk in Neckarsulm. In ungewohnt deutlichen Worten machte Konzernchef Oliver Blume die Politik für die Entwicklung verantwortlich.
Gleichzeitig brauchen wir bessere Rahmenbedingungen im internationalen Vergleich. Das sind angemessene Kostenstrukturen, wettbewerbsfähige Energiepreise, eine fokussierte Technologielandschaft und eine verlässliche Förderpolitik. Deutschland kann Industrie und Deutschland kann Zukunft. Aber dafür müssen wir uns in der gleichen Geschwindigkeit verändern wie die Welt um uns herum?
Noch klarer wurde ein Unternehmenssprecher gegenüber Auf 1. Wörtlich erklärte er: Der Konzernvorstand hat immer wieder betont, dass unser aktuelles Geschäftsmodell so nicht mehr für alle Marken funktioniert. Autos in Deutschland entwickeln, in Europa produzieren und weltweit exportieren. Dabei verwies der Sprecher unter anderem auf die neuen Zölle der vergangenen 12 Monate. Gemeint war offenbar die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Doch ein Teil der Entwicklung ist auch das Ergebnis der Politik in Deutschland und der Europäischen Union. Dazu zählen vor allem die hohen Energiepreise und der sogenannte Green Deal. Auffällig ist allerdings, genau diese Politik hatte die Volkswagen-Führung jahrelang selbst unterstützt. Die Maßnahmen, die heute als Ursache des Stellenabbaus genannt werden, wurden vom Konzern damals ausdrücklich begrüßt. Teilweise forderte Volkswagen sogar noch weitergehende Schritte. So erklärte der Konzern in einer Pressemitteilung aus dem Jahr 2021, Volkswagen bekennt sich zum Green Deal der EU und fordert zudem mehr Grünstrom, einen schnelleren Ausstieg aus fossilen Energien. Bereits ein Jahr zuvor beteiligte sich Volkswagen an der Gründung der europäischen CEO-Allianz. Damals hieß es aus der Pressestelle, alle Mitglieder unterstützen die Pariser Klimaziele für 2050, den Green Deal der EU sowie die Ambition, die EU-Klimaziele zu erhöhen. Auch bei anderen politischen Themen stellte sich die Konzernführung immer wieder auf Regierungslinie. So erklärte die Leiterin des Diversity Managements, Elke Heidmüller, einer unserer 7 Konzerngrundsätze lautet, wir leben Vielfalt. Das darf keine leere Worthülse sein, sondern muss gelebter Alltag sein. Nun folgt der massive Stellenabbau. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens sieht darin einen bemerkenswerten Widerspruch. Er sagt, das Motto der Bosse lautete offenbar, Linientreue bis in den Untergang. Dafür zahlen die Arbeiter die Zeche, während die Chefs, wenn überhaupt, wohl mit Abfindungen und Boni gehen. Besonders hart träfe eine Werksschließung die Stadt Zwickau. Dort zählt Volkswagen zu den wichtigsten Arbeitgebern der Region. Über die möglichen Folgen sprach auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens am Mittag mit dem sächsischen AfD-Fraktionsvorsitzenden Jörg Orban.
Sehen Sie auch eine Verantwortung bei den Unternehmen? Also VW hat sich ja entschieden, zum Beispiel die Elektromotorproduktion in Zwickau zu konzentrieren oder darauf zu setzen. Es gibt Presseerklärungen aus den vergangenen Jahren, wo es immer hieß, ja, die Idee des New Green Deal, da bekennen wir uns vollkommen zu. Also ist da ein gewisser Opportunismus auch mit dran schuld?
Absolut. Und ich meine, VW ist ja nun kein normaler Konzern. VW ist ein Konzern, in dem das Land Niedersachsen großer Anteilseigner ist mit einer Sperrminorität. Und die Gewerkschaften sind ganz, ganz stark in VW. Das heißt, es ist eigentlich ein Konzern, der gelenkt wird von Gewerkschaften und von der Politik. Insofern ist es kein normaler Konzern. Und selbstverständlich die Entscheidung, rein auf Elektromobilität zu setzen, war falsch. Aber auch getrieben von der Politik. Also ich habe noch den Herrn Müller, ehemaligen VW-Chef im Ohr, der wollte ja in Zwickau 50-50, also 50% Elektroautos, 50% Verbrenner produzieren. Die Politik hat Druck gemacht, auf reine E-Mobilität zu setzen. Da war Herr Kretschmer auch dabei. Man wollte und das Unternehmen ist diesem Druck aus der Politik gefolgt. Und das ist vielleicht auch wirklich wichtig für alle anderen Unternehmen. Dem Druck der Politik zu folgen, ist, glaube ich, immer falsch. Man sollte immer auf den Markt schauen, auf das, was man wirklich verkaufen kann, auf seine eigenen Prognosen setzen und nicht auf irgendwelche Prophezeiungen der Politik.
Ist der massive Abbau von Arbeitsplätzen bei VW der Linientreue des Unternehmens zur Klimaideologie geschuldet? Auf 1 berichtet schonungslos, auch über unbequeme Themen. Mit Ihrer Unterstützung können wir Sie unabhängig von jeder Konzernpolitik informieren unter www.auf1.tv/unterstützen. Der Skandal um die gestern im EU-Parlament beschlossene anlasslose flächendeckende Chatkontrolle weitet sich weiter aus. Für Kritik sorgt, die umstrittene Regelung wurde am letzten Tag vor der Sommerpause verabschiedet, als viele Parlamentarier schon nicht mehr anwesend waren. Laut mehreren Abgeordneten könnte die Entscheidung durch die Tech-Branche beeinflusst worden sein. Der EU-Mandatar Martin Sonneborn etwa veröffentlichte auf X eine Collage, die Parlamentspräsidentin Roberta Metsola erst im Mai mit Meta-Chef Mark Zuckerberg und Apple-CEO Tim Cook in Kalifornien zeigt. Dazu kommentiert Sonneborn wörtlich, falls sich jemand fragt, wie Parlamentspräsidentin Metsola auf die fixe Idee gekommen sein könnte, die Chatkontrolle rechtswidrig noch einmal auf die Tagesordnung zu setzen, der AfD-Abgeordnete Pietre Bustron postete auf X einen Ausschnitt aus einem auf 1 Interview, in dem er auf eine ähnliche Verbindung aufmerksam machte.
Das sind ganz, ganz fiese Lobbyisten. Das ist die Firma Thorn aus den USA, die große Tech-Giganten vertritt, die eben Interesse daran haben, die Aufträge nachher zu bekommen für diese Chat-Kontrolle. Und das trifft sich natürlich sehr gut mit dem Interesse dieser Krake der EU, die alle Bürger überwachen will. Also da muss man wirklich höllisch aufpassen. Es sind Lobbygruppen dahinter, starke amerikanische Konzerne und ganz fiese Politiker wie Ursula von der Leyen, die das Interesse halt daran haben, uns alle zu überwachen.
Doch nicht nur Bistron deutet auf ein größeres Netzwerk hinter der Chatkontrolle hin. Auch viele Bürger kritisieren das Vorhaben als anlasslose Totalüberwachung. Auf 1-Reporter Roy Grassmann hat nahe Berlin nachgefragt.
Also ich bin völlig dagegen, dass sich die Obrigkeit sowas herausnimmt, private Daten und private Chats zu kontrollieren.
Abgeordnete des Deutschen Bundestages haben im vergangenen Jahr für rund 1,46 Millionen Euro technische Geräte wie Smartphones und Tablets gekauft. Das zeigen Daten der Bundestagsverwaltung. Insgesamt wurden im Vorjahr 1670 Smartphones und Tablets über die Sachmittelkonten der 630 Abgeordneten angeschafft. Demnach würde jeder Abgeordnete in einer vierjährigen Legislaturperiode mehr als 10 derartiger Geräte anschaffen. Besonders fällt der Zeitpunkt der Bestellungen ins Auge. Fast die Hälfte der Geräte wurde im letzten Quartal des Jahres geordert, also kurz vor Weihnachten. Wurden damit in vielen Fällen Weihnachtsgeschenke vom Steuerzahler finanziert? Die Bild-Zeitung zitiert etwa einen anonymen Büroleiter mit den Worten: Unter Mitarbeitern ist bekannt, dass bei einigen Abgeordneten Smartphones nach kurzer Nutzung oder als Neugeräte auch an Verwandte oder an Dritte verschenkt oder vergeben werden. Nach 5 Jahren und 5 Monaten wurde jetzt das Verfahren gegen den Arzt Dr. Thomas Kölken wegen der Ausstellung von Maskenattesten eingestellt. Das gab die Ärztevereinigung MWGFD am Donnerstag bekannt. Ausgerechnet der gerichtlich bestellte medizinische Sachverständige habe die Anklage deutlich abgeschwächt. Die Maskenatteste des Arztes seien rechtlich wie medizinisch sachgerecht gewesen. Die Organisation MWGFD schreibt wörtlich: Um an einem Freispruch dennoch vorbeizukommen, bleibt dem Gericht nur ein Restvorwurf. In 4 Fällen hätte Dr. Kölken die Beschwerden seiner Patienten strenger hinterfragen müssen. Dr. Kölken wurde nicht verurteilt und das Verfahren eingestellt, allerdings unter Auflage. Der Mediziner muss 4.000 Euro an die Organisation Ärzte ohne Grenzen entrichten. Über das Schicksal des mutigen Arztes hat auf 1 in der großen Ärzte-Doku Corona-Helden gejagt, gehetzt, geächtet berichtet. Es ging nie um die Gesundheit der Bevölkerung, sagte der Arzt gegenüber auf 1. Schockprognose. Laut WHO könnten die Krebsdiagnosen um ganze 70% zunehmen. Bis zum Jahr 2050 erwartet die Weltgesundheitsorganisation 35 Millionen neue Krebspatienten. Laut den etablierten Medien sind die Gründe fehlende Prävention, Rauchen, Alkohol, Bewegungsmangel und Übergewicht. Ein Zusammenhang mit der Covid-Injektion wird von den Mainstream-Medien bis heute nicht erwähnt. Doch die langjährige Krebsspezialistin und Pathologin Dr. Ute Krüger berichtete exklusiv gegenüber auf 1.
Ab Herbst 21, also 2021, hatte ich das Gefühl, dass ich mehr Brustkrebsfälle erhalte mit aggressiv wachsenden Tumoren. Größere Tumoren, also von 4 bis 16 Zentimeter, war also keine Seltenheit. 16 war der größte, sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Dass es also mehrere Tumoren in ein und derselben Brust waren oder auch Tumoren in beiden Brüsten gleichzeitig, also bilateral. Und die Frauen waren häufig zwischen 30 und 55 Jahre alt. Und gerade für diese Tumoren habe ich dann diesen Begriff Turbokrebs verwendet. Es ist auch kein wissenschaftlicher Begriff, bezeichnet eigentlich nur sehr schnell wachsende Tumoren und kann in allen Organen auftreten.
Die vollständige Sendung Turbokrebs, das habe ich in meiner ganzen Karriere noch nicht gesehen, mit Krebsspezialistin Dr. Ute Krüger, finden Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Mit dem heutigen Freitag verabschiedet sich der österreichische Nationalrat in die Sommerpause. Ähnlich wie im EU-Parlament wurde in der Woche davor eine Reihe umstrittener Gesetzesvorhaben beschlossen. Etwa eine Abgabe auf Pakete in Höhe von 2,40 Euro pro Versand. Diese fällt sogar noch höher aus als ursprünglich angekündigt. Damit dürfte der Onlinehandel für den Endverbraucher wesentlich teurer werden. Außerdem kommen Einsparungen bei Familienbeihilfe und Kinderbetreuungsgeld. An anderer Stelle scheint hingegen Geld vorhanden zu sein. So wurde jetzt die Einführung des Schulfaches Medien und Demokratie beschlossen. Damit wolle Bundeskanzler Christian Stocker die Widerstandsfähigkeit von Jugendlichen gegenüber Extremismus, gezielter Desinformation und gesellschaftlicher Spaltung erhöhen. Kürzlich ist das Projekt NGO-Files online gegangen. Dabei sollen die staatlichen Geldflüsse an linke Strukturen vollständig öffentlich gemacht werden. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens konnte vor Start des Projekts ein exklusives Gespräch mit dem Initiator des Projekts, dem AfD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Mark, führen. Jetzt im Interview des Tages.
Jetzt haben Sie ein Projekt gestartet, wo Sie diese NGOs öffentlich machen, kann man nicht sagen, weil die sind ja nicht versteckt, aber deren Strukturen, deren Finanzströme versuchen systematisch zu veröffentlichen. Was haben Sie da gefunden? So eine Art NGO-Geheimplan gegen Deutschland? Oder?
Na, ich würde eher sagen, wir nennen das Ganze Sumpf und ich glaube, das ist auch auch die beste Beschreibung dafür, weil es sehr verästelt ist in viele kleine Nebenarme und überall, wo man hinguckt, sieht man erstmal wenig und wenn man dann anfängt zu graben, merkt man, dass da noch ganz viel drunter verborgen ist. Also angefangen hat es eigentlich, dass ich in den Bundestag eingezogen bin letztes Jahr und mir als Mitglied des Ausschusses für Familie und Bildung dort in diesem Bereich auch Demokratie leben fällt und ich mir gesagt habe, ich werde mir das mal angucken, weil ich auch Ahnung von wirtschaftlichen Sachen habe. Ich war ja auch in der Kommunalpolitik Beauftragter für den Haushalt mit 12 Millionen Budget und gesagt habe, ich gucke mir das mal an. Und ich habe dann schnell gemerkt, dass wir ganz viele Büros haben, die alle an diesem Thema arbeiten, aber jeder für sich. Und teilweise wurden Sachen doppelt gemacht, teilweise wurden auch Sachen gemacht, wo man vorher schon sagen konnte, das könnte alles an die Öffentlichkeit zahlen, aber das interessiert keinen. Und ich habe dann letztes Jahr, ziemlich genau ein Jahr her, mal gesagt, lass uns doch mal zusammensetzen. Jeder, der an dem Thema dran ist, und wir gucken mal, wie wir das koordinieren können, dass wir wirklich alle in eine Richtung arbeiten, alle an dem gleichen Strang ziehen. Und da sind dann 80 Personen gekommen, Abgeordnete, Mitarbeiter von Abgeordneten, Mitarbeiter der Fraktionen, die alle gesagt haben, wir sind an diesem Thema dran. Und das war dann die Aufgabe, diese große Menge an Personen zu koordinieren und daraus, sagen wir mal, wirklich eine schlagfähige Truppe zu machen. Und ich hatte damals schon gesagt, wir werden 3 Jahre brauchen, um das alles vernünftig aufzubauen. Wir sind jetzt im ersten Jahr. Das heißt, wir haben schon mal den Grundaufbau. Wir haben jetzt einen großen Scheinwerfer, den wir auf diesen Sumpf rauflenken. Und wir machen jetzt vieles sichtbar, aber noch bleibt das Wasser drin. Also die Frösche werden jetzt gesehen, aber sie müssen noch keine Angst haben. Da ist noch kein Storch im Anflug. Und wir werden aber in den nächsten 2 Jahren das weiter verbessern. Wir müssen noch mehr Strukturen aufbauen, um dann wirklich effektiv dagegen vorzugehen. Im Augenblick haben wir eine sehr stark KI-basierte Lösung, die nochmal über verschiedene Qualitätsstufen gefiltert wird und können einfach schon mal dokumentieren, wer von aus welchem Topf Geld kriegt. Und wir werden dann verstärkt aber in Zukunft mit Rechercheteams arbeiten. Im Augenblick gibt es 5 Rechercheteams. Das ist relativ wenig für tausende NGOs. Aber wir planen das Ganze zu skalieren, also auf 50 bis 100 Teams aufzustocken. Und dann sind auch die Zuschauer, die jetzt hören und die sagen, ist ja eine Sauerei, da würde ich gerne mitkämpfen, sind dann auch herzlich eingeladen. Aber noch haben wir nicht die Strukturen. Wenn wir jetzt 100 Teams bedienen müssten, die brauchen ja Support, die brauchen Unterstützung an anderen Stellen, rechtliche Informationen, brauchen Infos, Prozessen, müssen Schulungen kriegen. Im Augenblick sind wir noch nicht in der Lage, das für eine breite Masse zu erzeugen. Und das ist der nächste Schritt, dass wir zunächst mal jetzt, wenn der erste Teil steht, also diese Dokumentation, dass wir dann anfangen, diese Rechercheteams weiter voranzubringen. Also im Augenblick kann man sagen, muss ich kein NGO Sorgen machen. Im Augenblick machen wir einfach nur sichtbar, was im Verborgenen lag. Aber ich sage mal, zum Ende des Jahres hin, werden wir dann, wird es dann schon spannender für alle.
Wie kann man als Außenstehender, als Zuschauer beispielsweise, wie kann man sich das jetzt schon ansehen? Also wo kann man das finden? Was findet man da im Moment schon?
Also wir sind jetzt kurz davor, eine neue Webseite rauszubringen. Die heißt ngofiles.de. Und da kriegt man verschiedene Ebenen der Information. Also wir haben eine sehr detaillierte Information für jemanden, der wirklich recherchieren möchte, mit einem Wiki. Dort sind ganz viele Informationen, Detailhintergründe zu den NGOs aufgeführt. Es gibt dann eine Zusammenfassung davon als einen Blog-Eintrag. Das ist dann so ein bisschen journalistisch aufbereitet und da werden die wichtigsten Punkte genannt. Und dann gibt es zu jedem oder zu ausgewählten Themen gibt es dann noch einen Podcast. Das sind dann ungefähr so 15 bis 25 Minuten, wo einfach im lockeren Dialog erklärt wird, was ist eigentlich daran gut oder schlecht. Also was ist das Problem eigentlich bei diesem Vorfall oder diesem NGO? Und dann gibt es nochmal ein kurzes Video von so 5 bis 10 Minuten, wo nochmal auch mit grafischer Untermalung herausgearbeitet wird, was da eigentlich vorgegangen ist. Das heißt, je nachdem, wie intensiv man einsteigen möchte, wie viel Zeit man hat, hat man 3, 4 verschiedene Möglichkeiten, sich mit einem Thema zu beschäftigen.
Nun ist ja sehr vieles von diesen NGOs prinzipiell bekannt. Es gibt Haushaltspläne, es gibt Projektmittel, die müssen ja auch irgendwie Rechenschaftsberichte am Ende abgeben. Gab es in der bisherigen Recherchearbeit trotzdem etwas, wo Sie gesagt haben, das hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können, dass sowas überhaupt gibt oder zumindest in dieser Dimension?
Ja, grundsätzlich ist das alles ziemlich absurd, was man da an Daten bekommt. Aber es gab jetzt ein Beispiel bei den Falken in Berlin. Die NGOs müssen immer sogenannte Eigenmittel bringen. Das sind normalerweise 10% und meistens wird es dann reduziert oder noch weiter und notfalls auch am Ende ganz erlassen. Aber die wurden also gezwungen, Eigenmittel zu nehmen und die haben dann diesen öffentlich geförderten Stelle genommen und haben für etwa 8.000 Euro Personalkosten veranschlagt, um Eigenmittel einzuwerben, also aus Steuergeldern, und haben dann 1.600 Euro damit eingeworben. Das heißt, die Idee des Staates, dass dies ja nicht nur staatliches Geld sein, sondern auch Eigenmittel, wurde da völlig ad absurdum geführt, weil die quasi die staatlich finanzierten Stellen genutzt haben, um diese Eigenmittel überhaupt erstmal zu bekommen und dann auch noch mit einem ganz schlechten Wirkungsgrad. Also hätten sie es nicht gemacht, dann wären 6.400 Euro mehr im Topf gewesen. Und das ist aber durchgegangen. Also das wurde abgerechnet, wurde auch nicht moniert und da muss irgendjemand geschlafen haben oder das hat System.
Über weitere brisante NGO-Verstrickungen spricht Sebastian Mark im vollständigen Interview unter www.auf1.tv. Unterstützen können Sie den Aufdecker-Journalismus von Auf1 über das Formular direkt unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.